Hallo Matthias.
Hallo Markus.
Ja, schön, dass wir uns wieder treffen. Sind wieder 2 Wochen rum und wir zeichnen unseren nächsten Podcast auf. Mittlerweile Folge Nummer 4.
Wow, das heißt, die haben schon eine 8 Wochen Erfahrung mit Podcasting. Was war denn bei dir Neues in dieser Woche? Wollen wir gar nicht lang rumlabern.
Genau, der Hauptpunkt bei mir war die Finalisierung der Planung für unsere Qualifizierungsmaßnahme, die ich zusammen mit der Firma Avaport als Bildungsträger mache. Dort qualifizieren wir Beschäftigte aus einem Unternehmen, welches halt eine Niederlassung in Papenburg und in Bremen hat. Schulung findet in Papenburg statt und da startet jetzt Anfang Oktober das Modul Nummer 2 von 6, wo die Teilnehmer halt fit gemacht werden, anschließend am Ende, wenn alle 6 Module abgeschlossen sind, ihre IHK-Prüfung als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik abzulegen.
Ja, super. Ich habe sowas auch schon vorbereitet, schon weit vor Corona. Und da ging es um die Teilqualifizierung, dass man einfach die Möglichkeit gibt, Leute Mitmenschen zu qualifizieren für die Tätigkeit in der Beschichtungsanlage für gewisse Stellen. Und dass da innerhalb von diesen 12 bis 14 Wochen der Teilausbildung ganz gezielt der Verfahren, da die Prozesse erklärt werden und je nach Neigung entsprechende gezielte Weiterbildungen erfolgen können. Das ersetzt natürlich keine Ausbildung, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf, denn Ausbildung ist heute unser großes Thema.
Ist unser zentrales Thema und ich denke, das wird auch zukünftig immer wichtiger und wichtig bleiben. Und was ich eigentlich immer erschreckend finde, gerade wenn es solche Maßnahmen, wenn es so zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen gibt, wie wenig Unternehmen eigentlich auf den Zug aufspringen und dann wirklich auch die Chancen nutzen, dass die Kosten für solche Qualifizierungen wirklich zu 100% übernommen werden. Also diese Qualifizierungsmaßnahme zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik wird komplett von der Agentur für Arbeit bezahlt und entstehen also keine Kosten für die Unternehmen. Sie müssen halt eben nur ihre Leute dann immer für die Zeit des theoretischen Unterrichts abgeben.
Und das ist ja gerade die große Chance, dass auch Krisen die Möglichkeit bieten, eventuell Mitarbeiter zu qualifizieren, weil ich habe schon gehört von einigen Betrieben, die sehr stark im Automobilzulieferbereich sind oder in gewissen Randthemen, da sieht es ziemlich schwierig gerade im Moment aus. Da in Süddeutschland ist das ein schlimmes Wort, wenn man Kurzarbeit ausspricht. Das sind wir nicht gewohnt. Wir haben normalerweise Arbeitslosenquoten um die 3%. Und wenn dann plötzlich es heißt, große Player melden Kurzarbeit an, dann geht hier schon so ein Raunen durch die Geschichte, durch die Welt. Und auch tägliche neue Nachrichten, Warta strauchelt, verschiedene andere große Betriebe, die wirklich Rang und Namen haben, sind in Schwierigkeiten. Und das ist eben genau da, zeichnet sich gesunde Betriebe aus, die dann langfristig den Fokus setzen auf Weiterbildung, Mitarbeiterqualifikation.
Ja, absolut.
Und ich wollte aber noch vorher sagen, ich war mal wieder unterwegs mit meinem Scannerblick und da hat sich so festgefressen, ja, hoffentlich war es billig. Wenn schon die Qualität nicht gut war von diesem Beschichtung, die ich da mal wieder fotografiert habe, ich werde entsprechend das Bild einblenden. Aber wenn man genau anschaut, so billig kann es doch gar nicht sein, weil wenn ich nachher die Reparatur nach 2 oder 3 Jahren wieder zahlen muss, weil eben die Mängeldurchsetzung nicht so einfach ist im echten Leben, dann hat man, wer billig kauft, kauft zweimal ein. Das ist also immer so ein Thema, wo ich sage, zu mir hat mal ein Freund gesagt, der war Freund und Kunde. Ob er ein guter Freund war, weiß ich nicht. Du, Matthias, kannst du genau das Gleiche nochmal machen? Nur diesmal bitte in gut. Einfach genau das Gleiche nochmal. Und das soll vielleicht auch so die die Überlegung dahingehend schärfen, in der gleichen Zeit braucht man nur 10% mehr Aufwand und man hat wirklich eine Top-Qualität. Und wenn man meint, man kann die 10% sparen, ist eigentlich nicht wirklich was gespart. Und im Endeffekt hat man mehr Ärger mit vergraulten Kunden oder Theater, Reklamationen, Zeitaufwand. Ja. Da ist es wirklich sinnvoll, die Sachen richtig machen. Und viele Fehler entstehen durch mangelndes Wissen. Und was kann man denn gegen mangelndes Wissen machen in der Beschichtungswelt?
Ja, das ist das entscheidende Thema, was wir ja nun häufiger immer wieder ansprechen. Vielleicht auch kurz der Hinweis, alle Informationen und auch weitergehenden Links finden Sie, wenn Sie in den Shownotes unten unter dem Podcast auf die entsprechenden Verlinkungen klicken, gibt es dann weitere Informationen, die wir jetzt nicht in epischer Breite in dem Podcast und Videocast ausbreiten, aber da gibt es halt eben weitergehende Informationen. Ja, und das Thema Wissen, wir sprechen heute ja über das Thema Ausbildung, also wirklich Berufsausbildung. Wissen umfasst natürlich auch das ganze Thema Mitarbeiterqualifizierung beziehungsweise Mitarbeiterschulung. Das hatten wir in unserem letzten Podcast auch als ein Thema, was du als Beispiel brachtest, wo dann halt eben in-house Mitarbeiter qualifiziert werden. Aber heute reden wir mal über die wirkliche berufliche Erstausbildung im dualen Ausbildungssystem, wo wir in Deutschland ein, ja, ich denke doch einzigartiges und herausragendes Ausbildungssystem haben, wo wir aber kontinuierlich eigentlich dran sägen und letztendlich unseren Vorsprung, den wir über viele Jahrzehnte aufgebaut haben, immer mal wieder locker aufs Spiel setzen. Und gerade auch in der Beschichtungsbranche haben wir halt das Berufsbild, den Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Und das ist sicherlich der Schlüssel auch für nachhaltige Qualifizierung, für nachhaltiges Wissen im Unternehmen.
Das ist ja, ich denke, da sind nur wenige Menschen glücklich mit dieser Berufsbezeichnung. Aber das ist ähnlich wie im Automobilbau oder Herstellung. Da findet natürlich eine Designfestlegung schon lange davor statt. Und dann war das mal eine Zeit lang modern, dass man Kunstnamen, Kunstbegriffe erfunden hat. Und so sind diese vielen Verfahrensmechaniker für irgendeinen Fachberuf, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Automatisierungstechnik und verschiedene Berufe sind hier alle in einem ähnlichen Strickmuster angelegt. Aber ich habe im Scherz gesagt, es wacht doch keiner nachts im Traum auf und sagt, ich werde Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Also das ist wirklich halt eine Sünde aus den 90er Jahren, denn bereits in den 90er Jahren wurde das Berufsbild hergestellt. Erzähl doch mal, wie wurde das zusammengezimmert?
Ja, ich hatte die Ehre, das war wirklich damals in jungen Jahren, ich habe das wirklich auch als Ehre angesehen, bin seinerzeit von der DFO, von der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung, die damals noch ihren Sitz in Düsseldorf hatten, angesprochen worden. Ich war dort in dem Fachausschuss Aus- und Weiterbildung mit dabei. Und der damalige Geschäftsführer Helmut Vesper hat die Initiative ergriffen, das Berufsbild des Industrielackierers neu zu ordnen. Das war so im Jahr 1992, 1993, wo dann im Prinzip diese Initiative auf den Weg gebracht wurde, den Beruf des Industrielackierers aus dem Jahr 1938. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der Ausbildungsrahmenplan stand wirklich, da standen Dinge drin, wo auch 1993 die Technologien gar nicht mehr bekannt waren. Und wenn man sich dann so Trocknungs- und auch Applikationsvorgänge anguckte aus dem Ausbildungsrahmenplan, war das schon höchste Zeit, nach 60 Jahren mal was Neues zu machen. Und ich war einer derjenigen, die dann als Bundessachverständiger mit dabei waren, wo dann über viele Jahre mit allen bürokratischen Hürden ein Berufsbild neu gestrickt wird. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie viele Institutionen daran teilnehmen. Es sind die Fachverbände, es war die Galvanotechnik dabei, der Deutsche Emailverband, die DFO von Seiten der Oberflächentechnik, Lackiertechnik. Es waren verschiedenste Gewerkschaften mit am Tisch. Es sind dann die staatlichen Organisationen dabei, das Bundesministerium für Bildung, wie es damals noch hieß. Es war das Kuratorium der deutschen Wirtschaft. Also ein Riesengremium und die ersten Besprechungen waren ja, wie man sie sich eigentlich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kann. Ganz viele Leute und ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ich will da im Detail nicht drauf eingehen. Das war dann halt ganz viel Diskussionsbedarf. Einige der Player sind auch ausgestiegen in dem ganzen Berufsbildungsprozess. Aber du hattest das Thema mit dem Berufsnamen angesprochen. Das war tatsächlich so ein Stempel, den die IG Metall damals aufdrücken wollte. Das waren diejenigen, die gesagt haben, alles, was irgendwo im Metallbereich anzusiedeln ist an Berufen, heißt Verfahrensmechaniker. Und so sind dann, auch ein bisschen widersprüchlich, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, für Kunststoff- und Kautschuktechnik, für Gießereitechnik, also die verschiedensten Berufe damals entstanden. Und wenn man sich das heute dann tatsächlich vor Augen führt, mal eben so einen neuen Namen kreieren, das wird es nicht geben. Also den Berufstitel werden wir haben. Was wir aber seit 25 Jahren, der Beruf gibt es seit 25 Jahren, hatte also wirklich am 12. Juli diesen Jahres 25-jähriges Jubiläum. Was wir aber tatsächlich haben, wir haben einen Ausbildungsrahmenplan, der sehr variabel, flexibel ist und auch in der heutigen Zeit nach 25 Jahren immer noch individuell angepasst und genutzt werden kann für kleine Unternehmen, für große Unternehmen, egal ob Nasslack oder Pulverlack.
Es ist beeindruckend, welche Bandbreite wir an den Azubis oder Ausbildungsbetrieben haben. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir hatten bei mir, ich war in der Abteilung Pulverbeschichtung auch seit ungefähr dem Jahr 2000 oder 2001 tätig. Und da haben wir den Rahmenlehrplan zusammen mit der Schule und mit den Fachlehrern mit Leben gefüllt. Und da war dann eine Frage damals, die hat sich bei mir eingebrannt. Ja, müssen wir wirklich noch über Bleimännige reden? Und das ist so ein Relikt aus den Urzeiten, ne? Aus diesem Vorkriegsthema. Aber die Diskussion war schnell vom Tisch. Aber so haben wir uns damit auseinandergesetzt, hier kritisch zu überlegen, was muss denn rein in diesen Rahmenlehrplan? Und da kamen dann eben auch die Fakultäten Pulverbeschichtung und Flüssiglack dazu, aber es ging auch noch viel weiter. Wir hatten auch einen Emaillierbetrieb, der geprüft wurde, aber auch Wirbelsintern, Kleinteile, Massenlackierungen für den Automotive-Bereich findet genauso statt, wie ist es auch denkbar, dass entsprechende Möbellackierungen, die entsprechend auch eine Anlagentechnik verfügen, hier in dem Berufsbild sich zu Hause finden. Genauso wie die gesamten Kunststofflackierer. Es ist ein breites, breites Feld. Und ich sage immer, es wird darunter abgedeckt, jede Art der Oberflächenbehandlung, meistens organische Oberflächenbehandlung, die letztendlich von einer Anlagenunterstützung produziert wird.
Absolut. Also
nicht die kunsthandwerkliche Lackierung von irgendeinem Konzertflügel ist hier gemeint, sondern wirklich immer, wenn ich eine Anlagentechnik brauche und da die Anwendung und die Prozesse steuern und regeln muss, dann ist hier der Beruf Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik richtig. Das soll ein Appell sein an alle Betriebe, die solch eine Anlage haben und jammern über die fehlenden Facharbeiter. Ja, das stimmt. Aber ich kann mir natürlich auch die Facharbeiter selber züchten, herziehen, formen und dann so auch das Wissen im Betrieb halten.
Absolut. Und was ich ganz spannend finde, es ist so eine Entwicklung, die wir so in den letzten Jahren erleben. Die Grenzen zwischen handwerklicher Lackierung, wo dann der Maler und Lackierer eigentlich das Berufsbild ist, und dem Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik aus dem industriellen Bereich, so wie du sagst, die dann in der Regel eine Anlagentechnik damit im Betrieb haben. Die Grenzen schwimmen momentan so ein bisschen, weil es gibt gerade im handwerklichen Bereich immer mehr Betriebe, die sich teilweise auch Anlagen bauen. Also ich erlebe das jetzt gerade so in Norddeutschland, dass also viele handwerkliche Korrosionsschutzbetriebe sich dann doch eine Pulverbeschichtungsanlage bauen und dass dann das Berufsbild Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik für die interessanter ist als der Maler und Lackierer. Und wenn man sich dann anschaut, ich bin in diesen Rahmenlehrplänen relativ intensiv zu Hause, Der neue Ausbildungsrahmenplan für den Maler und Lackierer beinhaltet sehr viel Verfahrenstechnik und Anlagentechnik, die auch im Berufsbild des Verfahrensmechanikers für Beschichtungstechnik dabei sind. Das heißt also, viele der Inhalte in den Ausbildungsberufen sind vergleichbar. Aber wie siehst du das denn? Braucht es überhaupt noch Ausbildung oder reicht das nicht aus, wenn wir uns nur Leute holen, die wir anlernen in 4 Wochen im Betrieb und dann können die alles?
4 Wochen ist viel zu lange. Der muss es nach 2 Tagen können und muss dann die Leistung bringen wie ein Facharbeiter, der das jahrelang schon gemacht hat. Diese verrückten Meinungen setzen sich natürlich durch und mit der Zeit, denke ich, kommen auch die Leute drauf, dass es nicht funktioniert. Oder eben nur da funktioniert. Wir hatten es in der Vorbesprechung gesagt, unser gemeinsamer Freund ist der Professor Dück und der besingt ja das Lied, dass die McDonaldisierung umhergeht, das heißt die Zerhackstückung von einzelnen Arbeitsschritten in kleine Segmente. Und wenn dann die Segmente sauber in einem Prozess zu Hause sind, dann kann das auch funktionieren. Das ist ja, wird ja vielfach vorgemacht in der Industrie. Aber da müssen wir einfach prüfen, ist mein Betrieb so strukturiert, dass ich nur noch Bestücker brauche oder einzelne Teilfunktionen erledigen lassen muss von einem Mitarbeiter. Wenn das so ist und wirklich alles strukturiert und prozessiert ist, dann kann das schon funktionieren mit dem Ersatz von Facharbeitern, dass man hier nur Zeitarbeiter oder ungelernte Produktionshelfer einsetzt. Aber dann ist natürlich die Frage, welche Funktion hat der Dirigent? Und wer ist der Dirigent? Und da meine ich als Dirigent denjenigen, der den gesamten Prozess in dieser Anlage überblickt und dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. Kann ich die Prozesszeiten in der Vorbehandlungsanlage verändern? Schneller machen, langsamer machen? Was passiert, wenn jetzt hier plötzlich meine Vorbehandlung auftrocknet? Und das sind ja die Sachen nur an einem Beispiel aufgegriffen. Und das muss eben der Dirigent, der Verantwortliche, der Leiter dieser Prozesse sehr gut koordinieren. Und dazu braucht es Wissen. Und dazu braucht es eben Wissen, das umfassend ist.
Jetzt hast du mein Lieblingsbild, ohne dass wir uns abgesprochen haben, genutzt. Ich selber bin ja Musiker. Ich kenne das ganze Thema Dirigent und Orchester spielen. Und ich nehme mal dieses Bild auf, weil das aus meiner Sicht wirklich top ist. Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Jeder Dirigent wünscht sich natürlich einzelne Musiker in den Anlagen, die nicht nur angelernt sind, sondern die das Handwerk auch verstehen, die das auch gelernt haben, möglichst sogar von der Pike auf und verstehen können, was will denn der Dirigent jetzt gerade von mir? Das heißt also, dass das Basiswissen, die Grundlagenkenntnisse, das Fachwissen, was in einer beruflichen Erstausbildung vermittelt wird, ich gebe dir komplett recht, das muss nicht jeder angelernte Bestücker und jede angelernte Hilfskraft in einem industriellen Lackierbetrieb beherrschen. Aber die Grundlagen helfen denen, dass das Gesamtorchester funktioniert und dann nicht hinter irgendeinen Quatsch rauskommt und der Dirigent überhaupt nicht in der Lage ist, seine Wunschmusik zu vermitteln, weil da sitzen Leute, die angelernt sind, die gar nicht verstehen, was der von denen möchte. Und das ist so dieses typische Beispiel, deswegen passt das mit dem Dirigenten, aber auch mit dem Fußballtrainer oder dem Basketballcoach eigentlich immer hervorragend in so einen Industriebetrieb rein, weil die Parallelen sehr deutlich sind. Und aus dem Grunde ist gerade so die Qualifizierung durch eine berufliche Erstausbildung eine hervorragende Grundlage, die es auch zukünftig geben muss.
Ich war am Wochenende in Romeo und Julia in der Nähe von Rosenheim in einem tollen Oper. Und da war natürlich auch eine Dirigentin. Und eigentlich ist in so einem Orchester der Schlagzeuger der langweiligste Job. Wenn es drauf ankommt, hat er nur einen Einsatz mit der Pauke oder mit der Triangel. Und dieser eine Einsatz, wenn der halt zur falschen Zeit passiert, dann ist gefühlt alles kaputt. Genau. Dann kann der heimgehen.
Und der hat keine Chance, das nachzuholen.
Ja, genau. Und so ist das eben auch mit diesen Vorbehandlungsthemen, die richtige Einbrennzeit, da hat man keine zweite Chance. Das muss richtig, da muss der Einsatz gegeben werden, aber auch derjenige, der das bearbeitet, muss die richtige Arbeitsleistung erbringen an dem Prozess.
Jetzt möchte ich nochmal in zwei Sätzen vielleicht umreißen, was der große Vorteil unserer dualen Ausbildung ist. Ich hatte damals die Gelegenheit, das in Japan zu erleben. Wir sind als eine Reisegruppe beruflicher Ausbildungsexperten nach Japan gereist und haben den Japanern das duale Ausbildungssystem vorgestellt. Dazu muss man wissen, diese Berufsausbildung, wie wir sie kennen und kannten, gibt es in Japan in der Form nicht. Die werden in den Unternehmen angelernt und dann über entsprechende Schulen qualifiziert. Aber es gibt dort halt keine Berufe. Da sagt also niemand, ich bin Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, sondern da sagt jemand, ich arbeite bei Panasonic oder bei irgendwem anders. Und wir haben dann unser duales Ausbildungssystem vorgestellt. Und dieser Zweiklang zwischen betrieblicher Ausbildung und schulischer Ausbildung, zwischen dem Vermitteln von Fertigkeiten im Anlagebedienen in der Applikationstechnik und dem Vermitteln von Wissen zwischen Betrieb und Schule. Dieses Zusammenspiel, das ist eigentlich die Besonderheit in der beruflichen Ausbildung, wie wir sie in Deutschland praktizieren mit den Berufsbildern. Und ich finde es immer schade, wenn es Unternehmen gibt, die genau dieses nicht im Sinne ihrer Auszubildenden auch ausleben, die dann halt eben wirklich auch die Auszubildenden als billige Arbeitskräfte nutzen, die dann halt irgendwo in Tätigkeiten eingesetzt werden, die nichts mit der Ausbildung zu tun haben, anstatt sich mit einem betrieblichen Ausbildungsrahmenplan zu beschäftigen und denen dann wirklich über 3 Jahre einmal die gesamten Prozesse durchlaufen zu lassen, damit man wirklich mal alles kennengelernt und gesehen hat. Und also ich bin ein Riesenfan der dualen Ausbildung. Und aus dem Grunde, ich meine, ich weiß, das ist bei dir genauso, aus dem Grunde sind wir ja auch seit über 25 Jahren in den jeweiligen Prüfungsausschüssen aktiv und gestalten die Prozesse mit.
Ja, aber lass nochmal ganz kurz darauf eingehen, was die Unterschiede sind. Wir in Sindelfingen, wir haben von der Zwischenprüfung bekommen wir von der veranstaltenden Industrie- und Handelskammer wird die Zwischenprüfung verschickt, zentral an alle Azubis. Und da steht im Wesentlichen, dass der Prüfling eine mechanische Bearbeitung durchführen muss, das klassische Lehrlingsausbildungsstücke, das heißt ein bisschen sägen, etwas feilen, ein paar Löcher bohren und Gewinde schneiden. Und damit will geprüft werden, ob er eine Zeichnung lesen kann und entsprechend umsetzen kann. Mhm. Und das wird in der Regel auf dem Stahlplatte gemacht. Aber da ist aber auch die Freiheit. Man kann es auch auf einem entsprechenden Kunststoff machen, wenn die Stahlbearbeitung in dem Betrieb nicht zu Hause ist. Und nach der mechanischen Bearbeitung soll der Azubi noch ein Werkstück beschichten oder lackieren in den üblichen Verfahren, die im Betrieb angewendet werden. Und er muss mit seinem Produktionsmeister ein Fachgespräch über 15 Minuten führen. Und das wird alles komplett im Betrieb benotet oder bewertet. Und diese Bewertung wird dann als entsprechendes Erfüllungsnachweis gemeldet an die IHK und damit ist die Zwischenprüfung erledigt. Wie läuft es bei euch in Bielefeld ab?
Also das machen wir in Bielefeld tatsächlich etwas anders. Wir haben, daran sieht man ja auch, dass das sehr variabel gestaltet werden kann. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal festgelegt, dass wir die Zwischenprüfung nutzen wollen, quasi als Trainingslager für die Abschlussprüfung. Und dort ist es tatsächlich so, dass immer ein oder zwei, in der Regel ist es halt einer, aus dem Prüfungsausschuss während der Durchführung der Zwischenprüfungsarbeit, wo dieses Prüfungsstück angefertigt wird, den Betrieb besucht und ein prüfungsbegleitendes Fachgespräch führt, um den jungen Menschen halt auch die Möglichkeit zu geben, schon mal eine solche Prüfungssituation tatsächlich mit Fremden zu üben und zu praktizieren. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Aus dem Grunde taucht dann im Betrieb auch wirklich einer aus dem Prüfungsausschuss auf, der dann tatsächlich in vielen Fällen dann auch anschließend der zugeurteilte Prüfer für die Abschlussprüfung ist. Dann kennt man sich halt wieder. Aber dort wird tatsächlich die Zwischenprüfung noch im Betrieb auch durchgeführt. Die schriftliche Prüfung macht die Schule. Auch dort gibt es eine schriftliche Prüfung, die dann von der Schule erzeugt wird. Das ist in Bielefeld tatsächlich etwas anders als bei euch da in Sindelfingen. Und ich weiß, dass das auch in den anderen Berufsschulen unterschiedlich gehandhabt wird. Das macht also wirklich jede Berufsschule autark.
Und bei der Hauptprüfung gibt es auch so einen Running Gag. Die Baderprüfung besagt, der Azubi muss einen Serienauftrag verantwortlich leiten und wesentliche Arbeitsschritte an diesem Auftrag selber durchführen und dokumentieren. Das ist der Teil 1 der Ausbildungsprüfung. Und der Teil 2 besagt, er muss einen Prototypen beschichten oder lackieren und auch hier die entsprechende Dokumentation machen. Mit Prototyp ist gemeint, irgendeine anspruchsvolle Aufgabe, wo er noch nicht ausreichend Erfahrungshorizont hat, dass er hier entsprechend sich überlegt, wie mache ich die Aufhängung, wie mache ich den gesamten Lackierprozess. Und das kann eine Zweischichtbeschichtung sein, Grundierung und Decklack oder mit Klarlack oder was schöner, ein Gestaltungselement oder eben einfach ein Teil, das eben noch nicht in der täglichen Praxis ist. Und damit wollen wir eben dann auch ein bisschen in die Tiefe gehen, denn bei einem Industriebetrieb ist davon auszugehen, dass der Serienartikel funktioniert. Da haben die Erfahrung. Und den nutzen wir, um zu sehen, ist hier die Prozessbeschreibung nachvollziehbar für uns im Prüfungsausschuss. Und bewerten im Sinne der technischen Bewertung wird dann in der Regel das Sonderteil. Und das kann zum Beispiel ein Schaltschrankgehäuse sein. Wenn das dann in zwei, also mit Grundierung und Decklack ist, dann hat man hier schon ausreichend Anknüpfungspunkte, um zu sehen, habe ich hier einen zukünftigen Fachmann, einen Facharbeiter für Beschichtungstechnik vor mir und kann die entsprechenden Fragen stellen. Und wenn er die entsprechend dann auch beantworten kann, dann sieht man ganz schnell, jawohl, wir haben einen Fachmann hier vor uns stehen, der in kurzer Zeit wirklich dann auch mit der entsprechenden Expertise und Erfahrung so einen Laden steuern und leiten kann.
Das ist tatsächlich ähnlich in Bielefeld. Wir haben zwar nicht die Baderprüfung, weil wir den Bader nicht in Bielefeld haben, aber wir haben dort eigentlich den ähnlichen Ablauf, dass eine Projektarbeit definiert wird, die dann als Antrag eingereicht wird. Das ist kein standardisiertes Bauteil oder Werkstück, sondern das machen die Betriebe individuell. Und dort geht es halt eben auch darum, wirklich den kompletten Fertigungsauftrag zu beschreiben, eine entsprechende Arbeitsplanung zu machen, das ganze Thema dann mit fachlichen Inhalten und den Randbedingungen zu präsentieren in der Abschlussprüfung, um dann anschließend ein Fachgespräch zu führen. Fachgespräch, das ist dann die eigentliche Prüfungssituation und dann wird im Prüfungsausschuss dann gemeinschaftlich die Note festgelegt. Die Dokumentation wird bewertet auf Vollständigkeit, sodass die Leute dann auch wirklich in der Lage sind, technische Produktbeschreibungen zu lesen, zu verstehen, die umzusetzen und das dann auch einem Prüfungsausschuss so plausibel zu erklären, dass der dann auch weiß, genau der Fachmann oder die Fachfrau steht dann da, die tatsächlich auch die fachlichen Hintergründe versteht und weiß, was sie da tut.
Beim Jeder braucht Prüfer Award haben wir einige dieser Dokumentationen sehen können und da war dann teilweise auch schon eine entsprechende Projektarbeit haben wir vorgelegt bekommen, da hat ein Azubi eine Alternative in der Abwasserbehandlung vorbereitet. Und wenn das Projekt natürlich umfangreich ist, dann ist es auch eine Facharbeiterprüfung. Aber wir prüfen immer, ist der prüfungstechnische Aufwand hier hoch genug, dass er wirklich sich nicht nur durchschummelt mit so einer lockeren Prüfungsarbeit, sondern da wirklich zeigen muss, wir wollen Facharbeiter sehen. Und das ist jetzt der Appell. Wer wirklich eine tolle Prüfung gemacht hat, der kann sich bewerben bei der pip-online.de. Jeder braucht Pulver erwart, denn wir zeichnen im November die besten Azubis von diesem Jahrgang aus und wir würden uns freuen, wenn jede Menge Azubis draufklicken und sagen, jawohl, wir wollen, ich bewerbe mich um den Jeder braucht Pulver Award, denn wer mitmacht, kann nur gewinnen. Teilnahme am Praxisforum in Wetzlar und 3 Geldpreise, 500, 300 und 200 Euro werden ausgelobt und für den Aufwand, da lohnt es sich allemal mitzumachen.
Ja, ich gucke auf die Uhr. Wir werden auch den Link in die Shownotes mit reinschreiben, dass also dort die entsprechende Bewerbung gemacht werden kann.
Ja.
Und ja, wir haben unsere Zeit erreicht. Ich glaube, wir werden im Laufe dieses Jahres das Thema Ausbildung nochmal thematisieren im Podcast, weil das ist wirklich ein umfassendes Thema, wo man auch noch mal ein paar konkrete Beispiele nennen kann, was also immer wieder ein ganz spannendes Thema ist. Wir machen heute einen Deckel drauf. Für heute soll es das gewesen sein, denke ich.
Ja, nachdem uns beiden kein Witz mehr einfällt, sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.